Es ist fast 100 Jahre her, seit sich Politiker den Gedanken haben durch den Kopf gehen lassen, einen Gedenktag wie diesen hier zu erfinden. Es ist kein Fest geworden, wäre vielleicht auch der falsche Rahmen. Aber ein Gedenktag immerhin. Ich weiß nicht, wie viele von uns zum Volkstrauertag irgendeinen Bezug haben. Wir haben noch wenige von uns den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Ich bin lange danach geboren, auch wenn ich nicht so aussehe. Wir sind dankbar dafür, aber einen richtigen Bezug zu dem, was passiert ist, dass Freunde, Verwandte, Familienmitglieder gestorben sind und die Leute kollektiv getrauert haben, haben wir eigentlich kaum noch. Das geht uns ab. Ich habe dieses Gräberfeld rausgesucht. Es sind viele, viele Menschen umgekommen. Das ist hier ein amerikanischer Soldatenfriedhof in Frankreich. Es ist viel Elend dadurch entstanden. Als ich das gesehen habe und an den Tag erinnert wurde, musste ich spontan an meinen Freund Sandy Böhme denken in Abke. Viele von euch kennen den. Der Sandy schreibt auf seine Mails immer einen Spruch unten dran, das habe ich auch schon mal erwähnt, aus Hebräer 13, Vers 14, denn auf dieser Erde gibt es keine bleibende Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Auf der Erde gibt es keine bleibende Stadt, wo wir für immer bleiben könnten, wo wir zu Hause sind. Das Leben ist endlich, das wissen wir im Kopf. Manchmal erleben wir das auch so oder so. Ich musste heute an einen Freund denken, ich weiß nicht warum. Ein Kollege, der mit mir in Afrika zusammengearbeitet hat, der ist am Neujahrstag vor etwa 5 Jahren gestorben, ganz plötzlich, ohne vorher krank zu sein, wissentlich. Der jetzige Zustand, so wie das so ist, das bereitet uns manchmal Not. Nicht nur, dass wir an den Tod denken, der ist vielleicht noch ein bisschen weiter, aber es gibt genug Nöte. Ich meine, Corona ist ja nun in jedem Kopf. Und dass das gerade so aussieht, ich gucke mir das täglich an. Klar, ich habe berufliches Interesse daran, aber ihr vielleicht auch. Da gibt es solche Grafiken, wo es dann so ganz schwarz ist. Das macht einem schon Gedanken. Das hat ja auch Einfluss auf uns. Das hat ja auch auf das tägliche Leben Einfluss, auf unsere Arbeit zum Beispiel. Viele haben Homeoffice machen müssen. Vielleicht kommt das jetzt auch wieder. Wir wissen es nicht. Diese Klimakonferenz in Glasgow, die ist gerade zu Ende gegangen oder geht gerade zu Ende, das macht vielen Leuten auch Gedanken. Was soll werden? Wie sieht das in 20 Jahren aus? Erschlitzen wir dann alle oder was ist dann los? Gibt es Gegenden in der Welt, die nicht mehr bewohnbar sind? Kommen die Leute in Scharen in dieses Land, weil sie irgendwo Rettung davor suchen? Wir wissen das nicht, aber es macht uns Gedanken. Es gibt Leute, die an so einem Tag wie heute, so grau draußen, trübsinnig werden in dieser Jahreszeit. Es ist für mich immer ein Geschenk von Gott, wenn, ich werde nicht trübsinnig, aber es ist für mich immer ein Geschenk, wenn die Sonne scheint, so wie in den letzten Tagen doch öfter. Das ist ungewöhnlich für November in Deutschland. Ich bin immer sehr dankbar dafür. Aber man könnte schon denken, wir haben genug Dinge, die uns das Leben trüb oder traurig machen. Manfred Siebald hat gedichtet, Leben im Schatten, Sterben auf Raten. Haben wir was davon? Na, Sterben auf Raten, das sehen wir so um uns herum. Hass und Empörung, Leid und Entbehrung, ist das die Endstation? Heute wollen wir über was anderes reden. Während die Fragen noch an uns nagen, kommt einer her und ruft, lasst doch das klagen, lasst es euch sagen, Freude liegt in der Luft. die erste Geschichte, an die ich mich erinnere, wo jemand von Gott gesagt bekommen hat, du, das, was du hier erlebst, für den war das eigentlich toll. Der war in einer richtig guten Situation, viel besser als wir. Für den war das so unheimlich eine kräftige Aussage. Das hat auch sein Leben verändert. Das war der König Nebukadnezar, babylonischer König. Der hatte eines Tages ein Erlebnis, was ihn sehr beunruhigt hat. Der hat was geträumt. Viele von euch kennen die Geschichte. Der hat ein Bild gesehen und dieses Bild wurde schließlich zerstört. Und das hat ihn total beunruhigt. Die Leute haben daran geglaubt, dass Träume wichtige Botschaften sind von Gott in unser Leben. Und das glauben heute noch viele Menschen und erleben das auch persönlich. Das ist nicht weit hergeholt, das ist so. Und dieser Nebukadnezar hat dieses Bild gesehen, ein Standbild, oben Gold, dann Silber und Bronze weiter unten und dann Ton und Eisen gemischt, die Füße, und hat sich gefragt, was ist das? Was will Gott mir sagen? Und schließlich kam ein Stein und hat dieses Bild zermalmt und dieser Stein wurde so groß, dass er alles ausfüllte, alles andere verdrängt hat und alles ausfüllte. Was ist das? Und Daniel wurde dieser Traum offenbart und er konnte ihm diese Botschaft sagen, dass Gott dem König mitteilt, was er denkt, so über die Geschichte. Er hat so die verschiedenen Weltreiche dargestellt in dieser Figur. Du bist das goldene Haupt, Nebukadnezar. Hat er sich erstmal gefreut. Und dann hat ihm Daniel aber gesagt, was am Ende kommt, ist Gottes Reich. Das zerstört alles andere und wird selbst alles überragen. Gott wird am Ende das Feld behalten. Als Jesus vorhatte, wieder zu seinem Vater zurückzukehren, lag noch das Kreuz vor ihm, dass er getötet wurde mit falschen Anschuldigungen. Jesus wusste das alles und er hat mit seinen Jüngern gesprochen, mit den Leuten, die schon 3 Jahre mit ihm gegangen waren und hat ihnen erklärt, und deswegen auch der Titel für diese Predigt, die habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, den Titel, ich sag ihn euch mal, ich habe mit Sören diskutiert, wie wir das denn nennen sollen. Jesus renoviert für uns. Als Jesus weggehen wollte, wollte er seine Jünger nicht im Unklaren lassen. Er hat ihnen gesagt, ich gehe jetzt zu Gott. Und dann haben die Jünger gesagt, Jesus, wir wissen gar nicht, wie das sein soll, wo du hingehst, das wissen wir sowieso nicht. Und dann hat Jesus ihnen gesagt, in dem Haus meines Vaters, in dem Haus Gottes sind viele Wohnungen. Da könnt ihr alle hinkommen. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich euch jetzt sagen, jetzt gehe ich hin und bereite das für euch vor. Ich renoviere für euch. Wenn ihr kommt, dann ist alles bereit. Die Jünger haben das damals nicht so richtig verstanden. Später haben sie es dann verstanden. Paulus, von dem unser Text stammt, den wir heute besprechen wollen, der hat das verstanden. Der hat darüber geredet, dass jetzt dieses Leben, dieser Körper wie ein Zelt ist. Und er wünscht sich, dass das doch, wenn das zu Ende geht mit ihm, dass er dann nicht erst sterben muss und das erleben muss, ne, was er bei anderen vielleicht gesehen hat oder selber fast erlebt hat. Der ist ja gesteinigt worden, der ist fast tot gewesen dabei und war im Gefängnis. Das war sicher auch nicht lustig, nachdem er da ausgepeitscht wurde. Der hat manche solche Erlebnisse gehabt und er sagt, ich wünsche mir eigentlich, dass ich das erlebe, sofort bei Jesus zu sein, sofort bei Gott zu sein, mit einer völlig neuen Existenz, ein völlig neues Wesen, was man so kaum beschreiben kann, außer dass man weiß, es wird für immer sein, es wird völlig anders sein. So ein bisschen kann man erahnen, wenn man die Geschichten liest, wie Jesus seinen Jüngern begegnete nach der Auferstehung. Der war plötzlich da im Raum und verschwand auch wieder so. Das sind Dinge, die können wir uns nicht vorstellen. Und der Paulus sagt, eigentlich hätte ich sowas ganz gern. Das wäre toll. Dann brauchte ich nicht mehr zu leiden. Er erinnert hier, solange wir in diesem Körper liegen, liegt eine schwere Last auf uns. Der hat bestimmt sich an all das erinnert. Das schreibt er nämlich im Kapitel vor diesem hier, was ihm so passiert ist auf seinen Missionsreisen. Der hat wirklich die Hucke voll gekriegt. Die Juden haben ihn abgelehnt, die mochten ihn nicht, weil er ihnen das Leben umdrehte. Der hat gesagt, ey Leute, was ihr glaubt, das ist nicht in Ordnung, das ist nur der Anfang. Gott hat einen anderen Plan für euch und viele haben das nicht akzeptiert. Die haben ihn rausgeworfen, die waren Opposition, das war noch das Mindeste. Aber dann hat er auch wirklich bei anderen die Hucke voll gekriegt. Das habe ich euch erzählt. Die Apostelgeschichte erzählt davon, wer das nachlesen will. Paulus wünscht sich total, dass er jetzt schon bei Jesus ist. Aber, sagt er, es gibt einen Grund, warum ich noch nicht da bin. Sagt, ich habe noch was zu tun. Sagt, meine Arbeit, die mir von Gott gegeben wurde, ist, diese Botschaft zu verbreiten, dass Jesus gekommen ist, damit wir alle zu Gott gehen können. Jeder von uns. Da reden wir gleich nochmal drüber. Für die, die das schon glauben, die daran glauben, dass Jesus gekommen ist, um für sie die Schuld wegzunehmen, Vergebung zu bekommen vor Gott, für die, sagt er, gibt's schon eine Garantie. Vers 5, darauf hat uns Gott vorbereitet, auf dieses Leben mit ihm, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. So ein Angeld, so eine Anzahlung. Wenn ich in den Laden gehe und was Teureres kaufe, dann ist das manchmal so, dann muss ich mein Portemonnaie zücken und was bezahlen, obwohl ich noch gar nichts kriege. Ein Angeld. Aber es ist die Garantie dafür, dass ich das dann auch kriege. So macht es Gott mit uns. Der gibt uns schon was, bevor wir überhaupt da sind. Der gibt uns eine Garantie. Paulus schreibt im Epheserbrief, nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Wer das merkt, dass er vom Heiligen Geist geleitet wird, dass Gott ihm das Verlangen nach Gott ins Herz gelegt hat, wer das merkt, dass Gott in ihm wohnt durch den Heiligen Geist, das ist die Garantie dafür, dass wir zu Gott gehen, wenn wir sterben. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ganz plötzlich alles käme. Das ist so wie beim Menschen. Wenn der gezeugt wird, dann wächst er im Bauch seiner Mutter und das wächst heran und irgendwann wird er dann geboren. So muss man sich das wohl vorstellen, auch mit unserem geistlichen Leben. Das, was wir jetzt erleben, das ist so die Zeit im Mutterleib, wenn man so will, ne, wo wir wachsen und uns vorbereiten. Dieser Manfred Siebald, den ich da eingangs zitiert habe, der schreibt in dem gleichen Lied, können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern. Ja, denn er fängt bei uns schon an. Das fängt jetzt schon an. Und dieser Heilige Geist in uns, der arbeitet daran. Dass der in uns arbeitet, das ist das Angeld, das ist die Anzahlung Gottes, dass wir was bekommen von ihm. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Manchmal geht uns das so. Manchmal geht es uns auch so gut, dass wir gar nicht so dran denken an den Himmel. Das kennen wir auch. Das ist der Trost für die Stunden, wo es dann ernster wird. Aber wir können uns ständig freuen und das sollte irgendwie auch rauskommen, dass wir uns auch damit beschäftigen. Ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Im Deutschen klingt das so, ja, so tun, was Gott gefällt, da möchte ich dran denken, das ist ja nun christliches Credo. Swahili klingt das anders. Einige mögen das, ich lese euch das mal auf Swahili vor, das ist nur ein Satz. Und dann übersetze ich es euch. Lakini Diambola Mana Saidi Tunataka Kumpendesa. Das, was noch mehr Bedeutung hat, das noch wichtiger ist, ist, wir möchten ihm gefallen. Wenn jemand erfasst ist von einer Sache oder von einem Menschen, in einer Beziehung, dann möchte man doch eigentlich Dinge tun, die dem anderen gefallen, die er gern mag. Da kümmert man sich drum. Man pflegt Beziehungen. Und so ist das hier auch. Das ist eine ganz bedeutende Sache, dass unser Leben damit ausgefüllt ist. Wenn wir Gott lieben, dann merkt man das einem Menschen an. Wir möchten das tun, was ihm gefällt. Paulus sagt dann noch mehr, das wird dann ernst. Wer heute die Losung gelesen hat, der weiß das. Der Wochenspruch lautet, denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Oh, jeder muss sich verantworten. Dass wir das nicht falsch verstehen. Wir müssen uns verantworten für unser Tun. Das ist ganz richtig. Und zwar wird Jesus uns fragen, wie hast du denn gelebt? War dir das wichtig, die Beziehung zu mir? Oder war dir das egal? Hast du nur für dich gelebt? Das wird er uns schon fragen. Das ist nicht unsere Rettung oder unser Untergang. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Hier redet Paulus nicht davon, dass es um Rettung geht, dass unsere Schuld vergeben wird. Das hat damit nichts zu tun. Aber trotzdem, wenn Gott uns unsere Schuld vergeben hat, wie wichtig ist uns das denn? Oder ist das so, jo, unter ferner Liefen, wir nehmen das nicht ernst? Das meint er hier. Was bewirkt das denn in meinem Leben? Jesus wird mich beurteilen. Der sieht das schon, wie mein Herz ist. Aber es geht nicht darum, dass mir vergeben wird, sondern nur, wie stehe ich denn zu ihm? Das wird er beurteilen. Vergeben hat er mir. Also es geht darum, zu tun, was Gott gefällt. Weil ich weiß, dass ich mich einmal vor Gott verantworten muss, will ich möglichst viele für Christus gewinnen, sagt Paulus. Gott weiß, dass ich nur dies eine will. Und ich hoffe, dass auch ihr unterstellt mir keine anderen Absichten. Dann erzählt er noch ein paar Dinge, darüber will ich jetzt nicht reden, wo sie gestritten haben in Korinth. Wie man denn nun geistlich sein muss, da brauchen wir nicht drüber zu reden heute. Vers 14, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Gott sieht uns so. Er ist für mich gestorben, dann bin ich ihm verpflichtet. Ich schulde ihm mein Leben. Das können wir schwer nachvollziehen, aber vielleicht lässt Gott uns das gelingen, wenn wir darüber nachdenken, dass uns auch diese Dankbarkeit ins Herz kommt. Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus sagt, das ist das, was ihn antreibt, was ihn auf dieser Erde wichtig ist. Ansonsten, sagt er, habe ich keinen Grund, hier zu sein. Es gibt Leute, die sagen, die Christen, die vertrösten nur aufs Jenseits. Das ist nicht so. Wir arbeiten daran, dass es hier besser geht. Wir bemühen uns in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das kann man auch sehen. Viele Dinge, die entstanden sind, sind durch Christen entstanden. Rote Kreuz will ich nur erwähnen. Leute, die sich gekümmert haben, das waren oft Christen. Ich habe überlegt, warum könnte das so sein, dass wir so, wie Jesus sich um uns gekümmert hat, so wie er sich für uns eingesetzt hat, wir uns auch für ihn einsetzen sollen. Er hat das mal in ähnlicher Form selber gesagt. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Das steht in Matthäus 5, Vers 48. Wir so vollkommen sein wie Gott? Wenn man das so aus dem Zusammenhang reißt, dann versteht man das nicht. Aber wenn man das liest, in welchem Zusammenhang das gesagt wurde, dann überlegt man auch, was will er denn damit sagen? Jesus redet davon, im Alten Testament gab es bestimmte Dinge, die man tun sollte. Er hat gesagt, wenn einer dir auf die Wange schlägt, halt ihm die andere auch hin, dass er auch noch da draufhauen kann. Oder ja, im Alten Testament steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wenn einer dir was Böses tut, kannst du ihm gleich das in gleicher Weise tun. Es war immer so um Ausgleich bemüht. Jesus sagt, nee, ihr sollt anders sein. Auge um Zahn um Zahn, das gilt nicht bei euch. Sondern wenn einer dir draufhaut, signalisier ihm, da könntest du auch noch draufhauen. Muss ja nicht sein, aber... Oder wenn einer sagt, ich will aber das jetzt haben von dir, will dir was wegnehmen, kannst du ihm signalisieren, darfst du auch das noch haben. Guck, ich helfe dir. Warum? Ihr sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Gott macht das mit uns so. Warum sollen wir denn auch so sein? Mir ist der Gedanke gekommen, bestimmt deswegen, damit die Leute überhaupt eine Chance haben, zu erkennen, wie Gott ist. Wo sollen sie das denn sonst sehen? Außer in denen, die sagen, sie sind Gottes Kinder. Wie soll das denn gehen sonst? Wenn Gott uns verändert hat oder uns verändert, dann kann das wohl so sein. Ich glaube, dass Jesus das deswegen gesagt hat und nicht wegen irgendwelcher moralischen Vorschriften. Also wenn du was machst, dann machst du das, damit die Leute in der Lage sind, das Haus unseres Vaters kennenzulernen und unseren Vater im Himmel. Das, was noch mehr bedeutet, wir wollen ihm gefallen. Und ich glaube, da geht's hin. Es ist also nicht egal, wie wir hier leben. Und Jesus wird uns danach fragen. Das für mich Bedeutendste hier ist, dass Gott sich bemüht hat, seinen eigenen Sohn geschickt hat, um mich zu kriegen, um mir zu vergeben, der ich mich nicht interessiert habe für ihn. Mir ist das begegnet. Gott hat mir das geschenkt und euch auch. Viele von euch könnten da Geschichten erzählen, bin ich mir sicher. Gott hat sich uns geschenkt und er bereitet uns etwas vor, worauf wir warten können mit großer Freude, aber es fängt hier schon an. Wir wollen heute zusammen das Abendmahl feiern. Das feiern wir so, das ist für uns hat eine doppelte Bedeutung. Es ist wohl das Gedenken daran, dass uns unsere Schuld vergeben ist und dass Gottes Sohn dafür sterben musste, dass er kam, um das für uns zu tun. Und das durchgezogen hat. Wir sind Gottes Kinder geworden. Wer das glaubt, der gehört zu ihm. Und Jesus hat gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich bei Gott bin, dann sollt ihr das feiern. Wenn ihr zusammenkommt, dann macht das so, wie ich das jetzt mit euch mache. Wir lesen gleich den Text zusammen. Jedes Mal, wenn ihr das feiert, erinnert euch daran, aber noch mehr. Ihr werdet es mit mir wieder feiern, wenn ihr im Himmel seid. Das wird ein großes Fest werden. Und ja, das wollen wir also dann gleich miteinander tun. Jeder, der das auch so glaubt und Jesus in sein Herz aufgenommen hat und in sein Leben, der darf das mit uns feiern. Ich möchte, dass wir uns noch ein Lied anhören, was, glaube ich, ein bisschen der Ausdruck ist. Wir können auch mitsingen, mit Maske dann, von Judy Bailey. Jesus in my house. Ich habe sehr überlegt, ob die Predigt den Namen tragen sollte. Es ist auch das Haus, wo wir hingehen. Aber in dem Fall ist es das, wo Jesus zu mir gekommen ist. Danke, ich übersetze das mal. Danke, lieber Vater, dass du mich so liebst. Ich bin dir für immer dankbar, dass du deinen Sohn geopfert hast. Du hast meine Seele gerettet und hast mein Schicksal verändert. Danke, Gott, für Jesus in mir. Ich bin so glücklich, dass Jesus in meinem Haus lebt. Es ist gut zu wissen, dass er jetzt hier mit mir ist. Mein ganzes Leben. Jesus in mir, Jesus in meinem Haus. Mein ganzes Leben lang. Und es wird immer so sein. Danke für den Sinn, den Lebenssinn, den du in mich gelegt hast. Danke für die Vergebung und für die Chance, wieder neu anzufangen. Ich sehe in die Zukunft und weiß, dass sie sicher und, kann man kaum übersetzen, safe and sound, wohlbehalten heißt es eigentlich, mit Jesus in mir sein wird. Also ich werde geschützt sein mit Jesus in mir. Ich bin so glücklich, dass Jesus in meinem Haus lebt. Es ist gut zu wissen, dass er jetzt mit mir ist. Mein ganzes Leben lang Jesus in mir, Jesus in meinem Haus. Mein ganzes Leben lang, und es wird immer so sein. Wir hören und singen, wer immer möchte, auch das Lied mit.